Ja, es wird eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich habe etwas vorbereitet für euch und der Schnittwitz ist ganz hart und radikal, aber das ist okay. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, ich dachte, bald ist ja Weihnachten. Und ja, ich bitte mal jemanden, was glaubt ihr, was sind das für Tiere hier? Ja, Niklas, Schafe. Kann da jeder mitgehen? Ich glaube, das ist offensichtlich, aber dass das ein Hund ist. Und das ein Hahn. Also ich weiß nicht, Niklas, was du in der Schule gelernt hast. Oder es sind noch Ferien, nein. Ne? Genau, ein Hund, ein Hahn. Ja, aber Niklas, vielleicht weißt du das. Wenn wir die beiden jetzt in ein Gehege zusammenpacken würden, was würde passieren? Würden die sich mögen? Würden die kuscheln? Ja, Niklas? Vielleicht wird der Hund den Hahn auffressen, ich weiß es nicht. Ich habe es extra nicht ausprobiert. Aber wir bringen ein bisschen mehr Spannung in den Stall. Ja. Und zwar noch zwei Tiere. Ein Esel und eine Katze. Also ich habe diese Kombi noch nie in echt gesehen, aber ich dachte mir, wenn wir die zusammenpacken würden, ich weiß nicht, ob das gut gehen würde. Also Hund, Katze, ist klar, die jagen sich gegenseitig. Hahn, mein Schwiegervater hat Hühner zu Hause und Hahn und da können auch mal die Fetzen fliegen. Und ja, der Esel, keine Ahnung, was die Esel machen. Aber normalerweise, wenn wir die vier in ein kleines Gehege packen würden, ich weiß nicht, ob das gut gehen würde. Ich bezweifle es mal ganz stark. Aber vielleicht kennt ihr dieses Bild schon mal gesehen. Hat schon jemand gerade daran gedacht, als ich das vorgestellt habe? Ja, meinst du, haben das schon gemerkt, okay. Genau, die Bremer Stadtmusikanten. Ich muss sagen, das ist eine Geschichte, die kenne ich von klein auf, aber ich habe auch komplett vergessen, worum es in dieser Geschichte geht. Also habe ich mich ein bisschen reingelesen. Und da war also ein Esel, der viele Jahre treu gearbeitet hatte, aber irgendwann wurde er zu alt und zu schwach und ja, sein Besitzer wollte ihn verkaufen. Und dieser Esel wollte nicht verkauft werden, also macht er sich auf die Reise und er sagt, ich gehe jetzt nach Bremen und werde Musiker oder Stadtmusiker. Und auf dem Weg trifft er einen Hund und der hat jahrelang treu gejagt, aber irgendwann war auch er zu alt und sollte getötet werden. Und er meinte auch, ich habe keine Lust zu sterben und er schließt sich diesem Esel an und geht mit ihm zusammen nach Bremen. Und dann gehen sie weiter und irgendwann treffen sie eine Katze, die früher richtig gut Mäuse fangen konnte, aber irgendwann konnte sie auch das nicht mehr und dann meinte die Besitzerin, okay, ich werde die Katze ertränken. Und darauf hat sie auch keine Lust gehabt. Und zu guter Letzt finden sie einen Hahn, der am nächsten Tag Teil einer leckeren Suppe werden sollte. Und darauf hat er auch keine Lust. Und so schließt er sich den vier an. Und das Interessante ist, diese vier würden im normalen Leben niemals einfach zusammenkommen. Und alle vier waren abgeschrieben. Aber gemeinsam haben sie sich ein Ziel vorgenommen. Sie wollten Musiker werden und haben so eine Einheit gebildet. Und meine Predigt soll heute heißen, ein Weg, ein Ziel, Einheit? Fragezeichen. Weil ich glaube, in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo etwas ziemlich Ähnliches passiert. Und zwar Menschen handeln als eine Einheit, weil sie das gleiche Ziel verfolgen. Und da heißt man, genau, und zwar geht es um das Volk Israel. Ganz kurz, habe ich hier einen Laserpointer, Samuel? Ja, genau. Israel ist hier und sie haben mit Gott einen Bund gemacht und Gott meinte zu ihnen, wenn ihr tut, was ich euch sage, werde ich euch segnen. Ich werde euch Essen geben, Trinken geben, ein gutes Land geben, Gesundheit schenken. Aber wenn ihr nicht auf mich hört, dann werde ich dafür sorgen, dass euch alles genommen wird, bis ihr eines Tages wieder umkehrt und zu mir zurückkommt. Und so ist es dann, Gott schickt die Propheten und das Volk Israel will nicht hören und dann passiert es, dass Israel von da nach Babylon verschleppt wird. Also sie kommen in die Gefangenschaft, ins sogenannte Exil und dort im Exil sind sie dann 70 Jahre und da haben eine schwere Zeit, aber irgendwann kehren sie um zu Gott und sie schreien zu Gott, wir wollen wieder zu dir gehören und Gott sagt, okay, ihr dürft wieder rauskommen. Und so ist es dann, dass das Volk Israel von Babylon zurück nach Israel kommt und sie bekommen den Auftrag von Gott durch den König dort, geht zurück in mein Land und baut mein Tempel wieder auf und danach auch die Stadt und so alles. Und ein Teil der Israeliten nimmt diesen Auftrag an und sie ziehen zurück, aber der Großteil bleibt zurück. So, und dann geht es los und das Volk zieht los und kommt in Israel an und sie sind angetrieben von dieser einen göttlichen großen Vision, wir wollen zurück nach Israel und wir wollen dort den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und dann lesen wir in Esra 3, Vers 1, als aber der siebte Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und mir geht es heute Morgen eigentlich um diesen einen Satz, sie versammelten sich wie ein Mann. An anderen Stellen lesen wir und sie fingen auch an, die Arbeit zu tun. Aber sie taten das als Einheit, als Beschreibung, wird das verglichen wie eine Person, die handelt. Wenn ich jetzt handle, dann tue ich das ja hoffentlich in Übereinstimmung mit meinem ganzen Wesen und ich stehe wirklich gemeinschaftlich dahinter. Und mir ist eine Parallelstelle eingefallen, und zwar ganz am Anfang in 1. Mose beschreibt Gott die Ehe zwischen Mann und Frau, und dort steht: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und hier ist ganz spannend, wenn wir uns dieses Wort anhängen anschauen, dann bedeutet das eigentlich im Hebräischen ankleben. Also Gott sagt, da sind Mann und Frau, ne, die verlieben sich oder wie auch immer, und der Mann verlässt seine Familie, geht zu seiner Frau und klebt sich quasi an sie ran. Und dann ist die Folge, werden sie ein Fleisch sein. Das ist das gleiche hebräische Wort, Echad oder so ähnlich. Und ja, vielleicht kennt ihr noch diese Fußballsticker-Alben von früher oder von heute noch, ich weiß nicht. Ich habe die früher als Kind ganz, ganz viel gesammelt. Da hat man halt mal die Tüten gekauft, viel zu viel Geld von den Eltern, und durfte halt Sticker reinkleben. Und ich wollte mal eine Seite für euch raussuchen, ganz willkürlich suche ich mal. Ich habe es extra markiert. Irgendwo hier drin ist Werder Bremen. Genau, und zumindest ist es so, wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann kleben sie ja zusammen, und es ist genauso, als ob ich einen Sticker in so ein Fußballalbum reinklebe. Aber wenn ich es nicht finde, dann hat Basti Glück gehabt. Na gut, ich nehme irgendeine Seite. Schalke mag, glaube ich, auch die wenigsten. So, und die Sache ist, wenn ich jetzt versuche, diesen Sticker, der an diesem Heft dran klebt, abzureißen, was wird passieren? Das ist wirklich, ich bringe ein hohes Opfer für euch. Ne? Das war meine Kindheit. Also. Wenn ich es abkriege, erstmal ist es kaum möglich. Und zweitens ist, wenn es passiert, ist es so, dass wenn schon das ganze Heft gefühlt mitreißt. Also es geht eigentlich gefühlt nicht ohne Schaden. Die Sache, das ist eine Einheit geworden, wenn ich das trennen möchte, geht das nicht, ohne dass irgendein Schaden davon passiert. Also es ist nachher nicht mehr so, wie es vorher war. Und das beschreibt Gott hier erstmal mit Mann und Frau. Er sagt, wenn Mann und Frau zusammenkommen, werden sie eine Einheit, sie werden ein Fleisch, sie kleben aneinander. Und mir geht es jetzt gar nicht um Ehe heute Morgen, mir geht es um dieses Beispiel. Sie sind eigentlich kaum zu trennen, und wenn, dann nur unter irgendwelchen starken Einflüssen und unter Schmerz. Und das Gleiche benutzt hier der Schreiber in Esra, um das Volk damals zu beschreiben. Er sagt, das Volk kommt nach Israel zurück und sie agieren wie ein Mann. Sie sind in einer starken Einheit, sie haben alles geteilt, sie haben zusammengearbeitet. Und wenn da jemand zwischengrätschen will, dann geht diese Trennung nur unter Schaden und Schmerz. Und wir finden eine interessante Parallele in der Apostelgeschichte. Und zwar, wir haben ja gerade die Predigtreihe, sind ja auch bald durch. Und am Anfang wird ja die Gemeinde gegründet. Es ist Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Erde und die Gemeinde wird gegründet. Und dann lesen wir dort, dass die Gemeinde jeden Tag zusammenkam, einmütig. Sie haben Gott gelobt, sie haben im Wort gelesen, sie haben gebetet und sie haben alles geteilt. Da steht, Menschen verkauften ihr ganzes Grundstück und brachten das Geld zu den Aposteln und waren bereit, ihr ganzes Leben für die Gemeinschaft zu geben, damit diese Gemeinde wachsen kann, damit sie existieren kann. Und ich denke, das ist ein ähnlicher Gedanke wie hier, wahrscheinlich war das ähnlich damals. Die Menschen kommen zurück, handeln als Team, haben dieses eine Ziel vor Augen und sind bereit, alles dafür zu geben, damit dieses Ziel erfüllt wird. Und deswegen ist mein erster Punkt heute Morgen: göttliche Vision schafft Einheit. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass heutzutage, es gibt große Bewegungen, ich denke zum Beispiel an Fridays for Future oder andere Sachen, wie kann es sein, dass Bewegungen heutzutage es schaffen, Millionen von Jugendlichen zu bewegen, regelmäßig auf die Straße zu gehen, ihr Lebens-, ihr Essensstil zu verändern, dass mittlerweile alle Werbung auf YouTube gefühlt nur noch um solche Themen gehen? Wie schaffen sie das? Sie machen das, indem sie schaffen, Menschen für eine große Vision zu begeistern. Und wenn Menschen erstmal einmal anfangen, gemeinsam diese Vision für ihr Leben anzunehmen, dann werden sie automatisch eine Gemeinschaft haben und diesem Ziel nachstreben. Oder wenn man im Fußballstadion ist, ich finde das immer interessant, ich war mal im Stadion, als wir auf Gemeindefreizeit in Burghausen waren, und da sind wir auch ins Stadion gegangen, und Arminia hat gewonnen damals, und neben mir war ein Typ, so weiß ich, ein Mann, hat sein Trikot ausgezogen, war leicht betrunken, war wahrscheinlich 30 Jahre älter als ich. Und er kam zu mir, hat mich in den Arm genommen, hat mit mir gejubelt. Ich habe diesen Mann noch nie vorher gesehen. Nachher stellte sich raus, dass er mein neuer Fußballtrainer war. Aber die Welt ist kleiner. Zumindest, ich habe diesen Mann nicht gesehen, aber er hat mich in den Arm geschlossen. Er hat mich wirklich also in den Schwitzkasten genommen. Es war eklig, aber es war irgendwie cool, weil das war dieses, wir kennen uns nicht, aber wir haben eine Einheit, weil wir für das gleiche Team jubeln. Und das ist so spannend, dass im Stadion Banker neben Bettler stehen können, Schüler neben Lehrer, und alle liegen Arm in Arm und haben dieses eine Ziel vor Augen, dass das Team gewinnt. Oder eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe: wenn man mal abends, so freitags, samstags meistens, zu McDonald's fährt und man sieht da eine Gruppe von Jugendlichen, Man erkennt immer, ob das Christen sind oder nicht, ist mein Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber oft zumindest. Weil das ist eine Konstellation von Menschen, die man im normalen Leben draußen niemals zusammen sehen würde. Wisst ihr, das sind die Leute, die cool sind, Hipster, haben die coolsten Klamotten an. Im nächsten Moment sind da Leute, die übelst ruhig und schüchtern wirken. Und in der Schule damals, solche Menschen hätten sich gegenseitig gemobbt wahrscheinlich. Oder keine Ahnung, hätten zumindest keine Gemeinschaft gehabt. Aber in der Jugendgruppe kommen sie zusammen und chillen zusammen. Und man merkt einfach, wie interessant es ist. Die haben dieses eine Ziel vor Augen, Jesus. Und das führt die verschiedensten Menschen zusammen. Und deswegen mein erster Punkt ist, göttliche Vision schafft Gemeinschaft. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, und in diesem Fall, was Gott für uns will, dann wird es automatisch uns auch zusammenführen. Wie bei den Tieren, wir sind noch so verschieden, sind vielleicht abgeschrieben in der Welt, aber wenn wir Gottes Ziel vor Augen haben, wird uns das zusammenführen. Und ich möchte ein paar Anwendungen daraus ziehen für uns. Und der erste Punkt ist eigentlich vielleicht ganz simpel, aber auch so wichtig. Um Teil einer Gemeinschaft zu sein, musst du auch bei der Gemeinschaft sein. Ich meine, ich sage es heute Morgen den falschen Leuten, ihr seid ja alle hier. Aber bei Israel war es auch so. Ich meinte ja, es kam nur ein Teil zurück. Der Großteil ist in Babylon geblieben. Die waren, weiß nicht, zu faul, die haben zu wenig Glauben gehabt oder was auch immer, hatten sich dort eingelebt. Aber sie kamen nicht zurück nach Israel und haben dementsprechend noch keine Gemeinschaft mit den Israeliten gehabt. Und deswegen meine Aufforderung oder Ermutigung heute Morgen, sucht aktiv die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Geht dahin, kommt in die Gemeinde. Gerade wir haben die Corona-Zeit hinter uns. Es gibt auch Gründe, zu Hause zu bleiben, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber um Teil einer Gemeinschaft zu sein, musst du auch wirklich Teil der Gemeinschaft sein, um das miterleben zu können. Genau. Und das Zweite ist aber natürlich auch für uns als Gemeinde vielleicht eine Anwendung für uns als ganze Gemeinde. Wir müssen Gottes Wort lesen, um seine Vision zu kennen. Damit wir das gleiche Ziel verfolgen können, müssen wir das Ziel überhaupt vor Augen haben. Nützt ja nichts, wenn jeder für sich selber liest und jeder kommt auf andere Ziele und nachher denke ich vielleicht, die Gemeinde muss dahin gehen, du denkst, die Gemeinde muss dahin gehen und die andere Person denkt, die Gemeinde muss dahin gehen. So werden wir auch keine Gemeinschaft haben, sondern wir müssen zusammenkommen, um Gottes Wort zu lesen und uns auszutauschen und einfach rauszufinden, was will Gott eigentlich für unser Leben. Und dann singen wir Lieder, wie gerade eben, und wir singen, Herr, präge uns, lass uns wirklich deinen Weg gehen. Und ich denke, wenn wir es von ganzem Herzen tun, dann wird uns das auch wirklich zusammenschweißen. Genau. Aber die Geschichte geht leider nicht so gut aus, es geht weiter und man denkt jetzt, oh, das Volk ist eine Einheit, sie werden jetzt anfangen, wahrscheinlich werden sie diesen Tempel so schnell aufbauen wie sonst was und sie werden als Einheit weiter agieren. Doch es kommen Anfeindungen. Und so ist mein zweiter Punkt, menschliche Vision bringt Zerstreuung. Es war nämlich so, Israel hat angefangen und da waren halt Nachbarvölker und sie fanden das gar nicht cool, dass Israel jetzt wieder aufblühen will. Und so lesen wir in Esra 4, Vers 4 im nächsten Kapitel, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Was jetzt genau die Motive sind, weiß ich auch nicht genau und will ich auch gar nicht so darauf eingehen. Zumindest sehen wir, es treten Widerstände auf. Die Nachbarvölker kommen und fangen an, auf Israel einzureden. Und sie haben das auf die verschiedenste Art und Weise gemacht. Sie haben angefangen am Anfang ganz fromm irgendwie. Wir wollen mitarbeiten. Sie haben sich versucht unterzumischen, um dann irgendwie das Werk zu sabotieren. Als sie gemerkt haben, dass das nicht klappt, haben sie politische Druckmittel benutzt. Sie haben einen Brief an den König geschrieben, meinten, ey, das Volk, das ist ein Aufrührer, den kannst du nicht vertrauen. Sie wollen sich auflehnen gegen dich. Sie haben Lügen verbreitet. Sie haben aber auch einfach mit Gewalt und Macht sind sie gekommen und haben versucht, Israel abzuhalten. Und das Ergebnis dieser doch so starken Einheit ist am Ende, dass das Werk am Haus Gottes aufhörte und es kam zum Stillstand. Und dann sind das 16 Jahre lang Pause. Und vielleicht wisst ihr auch noch, ich habe vor ein paar Jahren über Hagai gepredigt, das war genau diese Stelle. Und es ist einfach spannend. Also dieses untrennbare Volk, dieses Volk, was in Einheit war wie Mann und Frau, die eigentlich nicht zu trennen sind, bekommt Druck und hört auf einmal auf und legt die Arbeit nieder und sagt, nee gut, dann lassen wir die Finger davon. Und man könnte jetzt denken, ja gut, das ist doch irgendwie nachvollziehbar, ne? Wenn wir politischen Druck bekommen, wenn wir militärischen Druck bekommen oder auch sozialen Druck, wenn auf einmal die Nachbarn hier anfangen, uns irgendwie sich zu beschweren, wenn auf einmal die Arbeitskollegen anfangen, über uns zu lachen oder uns irgendwie bloßzustellen, würden wir nicht alle genauso handeln? Aber da möchte ich nochmal kurz zurückkommen zur Apostelgeschichte, wo ich eben auch schon meinte, da war ebenfalls die gleiche Gemeinschaft, aber die Apostel und die Christen damals haben ganz anders reagiert. Und da lesen wir, als dann Druck kam und Menschen verprügelt wurden von den Feinden zum Beispiel. Und genau, dann kamen nämlich Petrus und Johannes zurück und haben den Leuten erzählt, was passiert ist, dass sie halt verprügelt wurden. Und dann lesen wir die Reaktion der Christen. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Dann kommt ein langer Teil und das Fazit ist, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Situation ist ähnlich. Israel als Einheit fängt an, Gottes Auftrag auszuführen. Es kommt Widerstand und sie legen die Arbeit nieder. Bei den Aposteln dagegen war es so, sie arbeiten als Einheit, haben diesen Auftrag, gehen hinterher, es kommt Widerstand. Und was machen sie? Sie wenden sich an Gott und bitten Gott um Hilfe und jubeln oder loben sogar Gott dafür, dass Gott wirkt. Und das, was passiert, die Gemeinde wächst, dass es sie 2000 Jahre später immer noch gibt. Genau. Und jetzt ist vielleicht die Frage, was war der Unterschied zwischen den beiden? Kann man sagen, die waren einfach frommer als die Israeliten damals? Oder was hat die Apostel und die Christen damals bewegt, das zu tun? Oder was war vielleicht auch die wahre Ursache dafür, dass Israel es niedergelegt hat? Und da möchte ich mal zum Propheten Haggai zurückkommen. Und zwar schickt Gott seine Propheten zum Volk Israel und er macht ihnen eigentlich klar, ey, eure äußerlichen Argumente, die ihr bringt, dass es die Gegner sind, die euch platt machen, deswegen wollt ihr aufhören, das sind gar nicht die wahren Gründe. Euer wahrer Grund für euer Aufhören ist eigentlich euer Herz. Und so lesen wir in Haggai, wie Gott durch den Propheten zum Volk spricht. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Und dann sagt Gott auch, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Wie gesagt, ich habe darüber schon gepredigt, ich will es auch gar nicht so weit ausführen. Aber Gott sagt eigentlich, dieses Volk hat aufgehört, nicht weil jetzt irgendwie Feinde kamen und Widerstand kam, sondern das Volk hat aufgehört, weil ihr Herz eigentlich nie ganz bei mir dran gewesen ist. Das Volk hat in diesen 16 Jahren, wo Pause war, die eigenen Häuser aufgebaut. Sie haben quasi doch irgendwie etwas getan, aber ihr Herz war so egoistisch dahinter, dass sie diesen Widerstand der Feinde eigentlich nur als Absprungbrett genommen haben, zu sagen, nee gut, ich habe eh nicht so Bock gehabt, mein ganzes Leben hinzugehen, ich kehre mich jetzt um und das ist eine gute Gelegenheit, wo ich mich abwenden kann. Ja, und deswegen Haggai deckt diese egoistischen Motive auf und wir sehen, die Folge daraus ist wirklich Zerstreuung im Volk. Haben sie vorher noch als Einheit an diesem Tempel gearbeitet, kommen jetzt diese egoistischen Motive hoch und jeder geht seinen eigenen Weg. Und da habe ich euch etwas mitgebracht und ich bitte einmal Johannes und Michael nach vorne. Ich habe euch ja schon vorgewarnt. Und zwar, Michael ist ja unser Pastor. Du darfst heute die Gemeinde symbolisieren. Vielleicht kannst du dich einfach hier auf die Treppe stellen. So, und Johannes ist ein normales Gemeindemitglied. Genauso bin ich es. Hier drehe ich am besten mal um. Das ist nicht schlimm. Also, ihr müsst nicht springen. Oder wollt ihr das? Nein, Spaß. Hier, das auch einmal halten. Jetzt das nehme ich. Also wir symbolisieren ganz normale Mitglieder einer Gemeinschaft und Michael ist die Manifestation, das Sinnbild der Gemeinde. Und ihr stellt euch vor, Johannes und ich kommen und haben diese eine Vision, wir wollen Gott nachfolgen und wir gehen in diese Richtung. So, und was wird passieren mit der Gemeinde? Sie wird uns folgen. Du gehst genau hier lang. Also ist ganz banal das Beispiel, aber ich glaube ganz simpel, wir gehen einen Weg und was wird passieren? Auch physikalisch einfach ganz grundlegend. Die Gemeinde wird folgen, weil wir in eine Richtung ziehen. Jetzt stellt euch vor, jetzt kommen hier Widerstände, hier ist eine Treppe und ich denke, boah, da komme ich ja niemals hoch, das ist mir viel zu anstrengend. Und jetzt denke ich mir, perfekt, ich wollte eh meinen eigenen Weg gehen, ich nutze das einfach als Ausrede und gehe einen anderen Weg. Und Johannes bleibt treu dabei, er ist ein treuer, guter Ältester, aber ich denke mir, nee, das ist mir zu anstrengend, ich gehe doch hier lang. Und ich fange an, mein eigenes Leben aufzubauen. Und jetzt stell dich mal vor, Johannes hätte ein paar mehr Muckis, dass er so stark ist wie ich. Nein, und wir ziehen jetzt beide daran. Was wird mit der Gemeinde passieren, wenn wir gleich stark ungefähr ziehen?
Ich halte euch fest.
Ganz simpel, es kommt zum Stillstand, oder? Wenn beide Seiten dran ziehen, die Gemeinde wird sich nicht mehr vorbewegen. Wenn Johannes jetzt auch noch mitkommen würde, wird es natürlich noch schlimmer laufen. Dann wird alles weg von Gottes ursprünglichem Ziel laufen. Genau, das war's. Vielen Dank euch beiden.
Machen das Pastorenleben schwer. Also.
Genau, das gehört sogar euch, das kannst du direkt mitnehmen. Also ganz simpel das Beispiel eigentlich, wenn wir nicht zusammen an einem Strang ziehen, wird das Werk Gottes zum Stillstand kommen, genau wie bei Israel damals. Und so ist eigentlich auch schon mein zweiter Punkt, egoistische Vision bringt Zerstreuung, ist genau das und das möchte ich auch auf uns anwenden. Vielleicht, ich möchte ein bisschen über Faulheit in der Gemeinde reden, ohne jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern mein Ziel ist es eigentlich, dass wir neu unsere Herzensmotive prüfen. Haben wir vielleicht auch, weiß nicht, oberflächliche Argumente, wo wir sagen, ey, das ist der Grund, ich weiß nicht, ich kann nicht damit machen, weil, keine Ahnung was, oder ich kann nicht mehr den Gottesdienst besuchen, weil das und das. Haben wir vielleicht einfach oberflächlich plausible Dinge genommen, um einfach unsere egoistischen Absichten zu vertuschen? Ich muss ehrlich sein, damals, ich hatte in der Bibelschule, habe ich mich einmal die Woche mit ein paar Freunden getroffen. Wir wollten einfach zusammen beten. Jeden Dienstagabend hatten wir Gebetskreis. Und ich muss sagen, ich habe es gehasst vorher den Tag. Ich habe den ganzen Tag gehofft, ach, schenk doch her, also ich habe sogar gebetet teilweise, oder so einen Ausspruch gehabt, schenk doch, dass dieser Gebetskreis irgendwie ausfällt. Ich habe Bock auf Fußball spielen, ich habe Bock auf irgendwas anderes. Und dann sagen, wir waren zu sechs, und dann sagen 2, 3 Jungs ab. Und dann war direkt dieses, oh perfekt, wenn eh nur die Hälfte kann, dann sage ich direkt ab, dann lohnt sich heute nicht zum Beispiel. Mein Herz war nicht, dass ich wirklich Gott hinterher streben wollte, meinte, ey, dann lass uns anders treffen. So. Sondern mein Herz wollte eigentlich Fußball spielen gehen. Aber das war ein gutes Absprungbett für mich, zu sagen, nee gut, komm, dann machen wir was anderes. Und dann bin ich Fußball spielen gegangen. Ich muss sagen, im Nachhinein, immer als ich da war, es war die beste Entscheidung. Ich glaube, ich bin nie so gesegnet aus einem Abend herausgegangen wie bei der Gebetsstunde damals im Gebetskreis. Und deswegen, ich will euch eigentlich fragen oder euch einfach auffordern, hinterfragt euch mal eure Motive. Warum seid ihr vielleicht nicht mehr so aktiv in der Gemeinde? Ich meine, hier sind viele Menschen, die aktiv sind, das will ich gar nicht hier irgendwie verleugnen oder sowas. Aber nutzt du vielleicht oberflächliche Argumente, um egoistischen Absichten zu folgen? Ich will ein paar Stichworte nennen, Corona zum Beispiel oder dein Zeitplan, ich habe keine Zeit. Dann sagt Gott auch zu dir vielleicht wie bei Haggai, aber ist es Zeit, dein eigenes Leben aufzubauen, während mein Haus noch nicht fertig ist? Einfach mal so als Anfrage. Dann geht es aber, denke ich, dieses Prinzip an einem Strang zu ziehen, möchte ich etwas ausweiten. Das gilt natürlich für uns als Gemeinde, dass wir uns als Gemeinde im Klaren werden, wofür sind wir eigentlich da, was ist unser Auftrag als Gemeinde, wofür bin ich da und dass wir natürlich dann dazukommen und mithelfen. Aber ich denke, das können wir auch ausweiten, weiß nicht, auf unsere Ehe zum Beispiel. Wenn ich jetzt anfange, weiß nicht, meine Ehe, es geht nur noch um mich und meine Frau ist nur noch dafür da, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, das wird einer Ehe nicht gut tun. Das wird auch Zerstreuung innerhalb einer Ehe bringen. Das gilt für Familien, das gilt für Freundeskreise, auch in der Jugend, wo wir auch sonst unterwegs sind. Wenn wir nicht an einem Strang ziehen und die gleiche Vision vor Augen haben, wird das keine Gemeinschaft schaffen, sondern Zerstreuung bringen. Und der dritte Punkt, und ich muss sagen, den habe ich noch nie so wirklich gehört, und der ist mir erst in der Vorbereitung aufgefallen, aber den finde ich eigentlich krass. Diese Geschichten zeigen auch, denke nicht, dass dein persönliches, geistliches Leben keine Auswirkung auf die Gemeinde haben wird. Man kann jetzt vielleicht sagen, ja gut, ich bin vielleicht nicht so aktiv dabei, ich bin nicht so am Brennen, dann ziehe ich mich einfach aus der Gemeinde raus, aber ich stehe auch nicht im Weg rum. Aber wir lesen bei den Israeliten, wenn du nicht aktiv dabei bist, wirst du automatisch die Gemeinde bremsen. Es ist nicht so, dass Menschen hier sitzen, die denken, ach, der Max Mustermann ist wieder weggeblieben, ach, stört uns nicht. Nein, die Menschen haben ein Anliegen für dich und du wirst sie aufhalten, wenn du dich nicht selber einbringst. Und wir lesen das auch ganz oft im Alten Testament, da sind da Menschen gewesen, da war eine Geschichte, da sagt Gott zum Volk, ihr dürft diese Stadt einnehmen, aber ihr dürft nichts von dem Gewinn dieser Stadt mit zu euch nach Hause nehmen, sondern ich will, dass ihr das ganze Volk oder alles besitzt, niederschlagt und niederverbrennt. Aber da war ein Mann, und ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Achan, genau. Achan hat sich aber gedacht, nee, komm, so ein paar Goldbecher nehme ich mir einfach heimlich mit, davon kriegt keiner was mit. Und er geht zurück und Israel lebt weiter. Und Israel schickt die nächsten Schlachten, aber verlieren sie jede Schlacht. Sogar gegen die kleinsten Gegner, wo sie dachten, ey, das machen wir mit links, wir schicken nur ein paar Soldaten hin, verlieren sie auf einmal. Und sie fragen Gott, Herr, wie kann das sein, wie kann es sein, dass wir verlieren? Und Gott zeigt mit dem Finger auf Achan und sagt, ihr habt da jemanden bei euch in der Mitte, der gesündigt hat. Deswegen, dein persönliches Leben hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Wenn du dich dazu entscheidest, das Seil in eine andere Richtung zu ziehen, wird das nicht wirkungslos bei der Gemeinde bleiben. Deswegen auch jetzt neu auch wieder die Aufforderung, prüfe dein Herz, bist du wirklich ungeteilt bei Jesus oder jagt dein Herz eigenen Absichten hinterher und strebt danach, das eigene Haus, das eigene Leben aufzubauen oder lebst du für Jesus? Dann natürlich, das Thema Einheit ist jetzt viel zu kurz gefasst. Ich muss auch sagen, das Thema hängt ein bisschen aus den Ohren heraus. Also ich höre so gerade bei Jugendlichen oft diese Predigt über Einheit und ich kann das gar nicht alles zusammenfassen. Aber es ist natürlich nicht so leicht, dass wir, wenn wir sagen, wir haben ein Ziel vor Augen, dann, boah, unsere Gemeinde wird alles, wird perfekt laufen. Natürlich werden wir Meinungsverschiedenheiten haben. Natürlich wird nicht alles glatt laufen. Wir sind halt eben noch Menschen, wir sind hochmütig, stolz oder was auch immer oder haben einfach fehlende Erkenntnis in manchen Punkten. Aber dann gilt, was Paulus im Epheserbrief schreibt, dann ist es unsere Aufgabe, Unterschiede zu akzeptieren, einander in Liebe und Demut zu ertragen. Also nicht zu denken, ich habe, weiß nicht, die Weisheit mit Löffeln gegessen und du nicht, sondern einfach zu sagen, okay, vielleicht hat der andere auch recht. Und dann will ich bereit sein, mich selbst mal einen Schritt zurückzunehmen und zum Wohl der Einheit gewisse Dinge einfach aufzugeben oder zumindest aufzuschieben. Und Paulus schreibt, und bewahrt diese Einheit in der Gemeinde durch das Band des Friedens. Also lass uns neue Friedensstifter werden, die danach streben, wirklich die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, indem wir einerseits geradlinig Gottes Vision hinterherlaufen und andererseits einfach auch dafür sorgen, dass wir in Einheit wirklich bleiben und einander lieben. Soweit eigentlich die beiden Punkte. Ein Weg, ein Ziel, Einheit. Also wenn wir ein Ziel vor Augen haben als Gemeinde, wird uns das automatisch zusammenführen. Göttliche Vision schafft Gemeinschaft. Aber eine Warnung an uns jeden Einzelnen, Aber menschliche Visionen, also egoistische Visionen, Ziele im Leben, bringen nur Zerstreuung in der Gemeinde. Und ich finde es spannend, wie die Geschichte weitergeht bei Esra. Es ist nämlich so, dass Hagai predigt zum Volk und das Volk erkennt, ey, wir haben wirklich falsch gehandelt und sie fürchten sogar Gott, weil sie merken, ey, wir haben alles andere als auf Gott gehört. Sie haben sogar Gottes Materialien, die er dem Volk für den Tempel gegeben hat, missbraucht, um eigene Häuser zu bauen. Aber dann lesen wir folgende Reaktion in Hagai. Der Herr erweckte den Geist Serubabels und Jeschuas, das waren die beiden Anführer vom Volk, und er erweckte den Geist des ganzen Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit neu anfingen. Ja, und wir wünschen uns oft, gerade heutzutage, dieses Wort Erweckung ist ganz oft da. Wir wünschen uns Erweckung in unserem Leben. Wir wünschen uns, dass wir wirklich wieder ganz brennend für den Herrn sind. Und hier erleben wir das. Und ich habe einmal dieses Zitat gehört und das fand ich stark. Erweckung ist eigentlich nur eine Person entfernt. Und diese Person bist du. Also wenn du dir Erweckung für unsere Gemeinde wünschst, für die Gemeinde allgemein in Deutschland und in der Welt, dann schau auf dich selbst, ob du selber erstmal Gottes voll nachfolgst oder ob du eigenen Motiven hinterherfolgst. Und vielleicht, ich möchte auf Michaels Einleitung Bezug nehmen, vielleicht ist heute Morgen das ein Anschluss für dich, dass du sagst, dass du wieder ganze Sachen mit Jesus machen willst. Und dann gilt auch, was wir erst gesungen haben. Dann beten wir, Herr, präge uns, denn dein Weg ist gut. Und Gott wird uns versorgen, Gott wird uns als Gemeinde tragen, Gott wird heute noch Menschen zum Glauben führen, er wird Wunder tun, er wird seinen Namen verherrlichen, denn das ist sein Herz und er wünscht sich auch, dass es unser Herz wird. Und genau das ist mein Wunsch für uns, dass wir als Gemeinde der göttlichen Vision nachfolgen. Und dafür möchte ich gern beten und ihr dürft dafür gerne aufstehen. Herr Jesus, und so danke ich dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass es wie ein Spiegel für unser Herz ist. Und dir geht es nicht darum, Herr, irgendwie unser Gewissen irgendwie anzugreifen und dadurch, und sei es aus falschen Motiven, dir nachzufolgen, sondern du willst unser Herz gewinnen. Herr, und ich bete, dass dieses vielleicht wirklich, ich bete das nochmal, dass es zur Wirklichkeit wird, dass du heute Herzen anrührst und angerührt hast. Herr, dass wir unser Herzen prüfen und schauen, ob wir eigenen Zielen nachfolgen oder dir, Herr. Und dann bete ich, dass du uns als Gemeinde und jeden Einzelnen prägst, dass du auch heute Morgen unsere Geister erwächst, Herr, dass wir neu kommen und neu deine Arbeit einfach annehmen und hinterherjagen. Egal wie schwach wir sind, egal ob wir abgestoßen sind in der Welt, Herr, dass wir einfach uns dir hingeben, dass wir uns selbst verleugnen. Herr, und dann danke ich dir, dass du wirken wirst. Ich danke dir, dass du uns versorgen wirst. Ich danke dir, dass du deinen Namen groß machen wirst und dass deine Versprechen niemals leer ausgehen, sondern dass dein Wort immer das bewirken wird, wozu du es gesandt hast. Und dafür gebührt dir alle Ehre, Herr. Amen.